Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hallo und willkommen zu einem weiteren winterlichen Gamondocast. Hier im inzwischen nicht mehr schneebedeckten Bonn. Aber es hat geschneit und das ist sehr beeindruckend, weil das, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr war. Ich bin hier zusammen mit einem anderen Bonner, Marco. Hi.
Aloha. Ja, hier liegt doch ein bisschen Schnee bei mir, also vor der Tür.
Also bei mir nicht mehr viel, aber es liegt doch was. Ich dachte auf den Dächern oder so, aber ist tatsächlich fast alles weg. Hier und angeblich soll es auch bis Ende nächster Woche wieder 10 Grad werden. Von daher keine weiße Weihnacht.
Oh. Ja, man merkt, es ist schon Weihnachtszeit hier.
Ja.
Hast du schon alle Geschenke?
Von daher, ich habe 90%, beziehungsweise ich schätze, es sind dann mehr 80%. Es fehlt noch eine Person, sonst habe ich alles.
Ah, ja, ich habe jetzt auch theoretisch gesehen alles. Also es sind noch zwei Sachen unterwegs, die ankommen, also die bei Amazon bestellt worden sind. Und dann habe ich alles.
Ja, das habe ich zum Glück dann hoffentlich hinter mir, wenn das dann mit dem letzten Geschenk noch klappt, weil da fährt man ja teilweise auch gut durch die Gegend, wenn irgendwie diverse Lieferservices und man nie da ist, weil Menschen müssen ja auch arbeiten, um Geld zu verdienen, um Geschenke kaufen zu können.
So ist es.
Von daher hoffe ich, dass ich zumindest dafür dann nicht mehr rumfahren muss und dass das letzte dann zufällig bei mir direkt im Briefkasten landet. Von daher sollte ich vielleicht etwas Kleines als Geschenk holen. Eine DVD oder ein Buch oder irgendetwas Kleines, was teurer ist. Keine Ahnung.
Was ein Kleines, was teurer ist? Ein Ring. Klein und teuer.
Hast du denn einen, ich sag ja den Begriff ungern, aber hast du vielleicht einen Gamer, den du beschenkst an Weihnachten?
Oh ja, tatsächlich. Aber ich verschenke kein Spiel.
Das ist, glaube ich, wenn man einen in Anführungsstrichen Gamer beschenkt, glaube ich, immer so am besten, weil, keine Ahnung, wenn jetzt so keiner ein Geschenketipp, oh, du spielst viel PlayStation, ich kaufe dir jetzt das bestbewertete Spiel von dem Jahr, was vermutlich Spider-Man oder God of War ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass derjenige es schon hat.
Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen lasse ich mir auch keine Games schenken. Also es sei denn, ich wünsche sie mir dann explizit. Jetzt bei der zu beschenkenden Person weiß ich allerdings, was sie für Spiele hat. Allerdings möchte ich jetzt hier auch nicht nennen, was ich jetzt alternativ schenke, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie den Podcast hier hört. Also von daher.
Okay.
Ja, Geschenkideen. Obwohl ich könnte erzählen, was ich meinen Eltern schenke, aber das ist dann auch wieder langweilig für. Das ist so.
Etwas Schönes.
Ja, etwas Schönes. Grundsätzlich was Schönes. Ich verschenke nur schöne Sachen.
Wundervoll. Ja. Spielst du denn auch nur schöne Sachen?
Ja, weitestgehend. Also jetzt aktuell, ich habe jetzt Let's Go Evoli durchgespielt. Ich habe alle 151 Pokémon gefangen. Das heißt, den Pokédex zu 100% voll gemacht. Ich habe die Top 4 besiegt. Ich habe das Spiel zu 100% durch. Glaube ich jedenfalls. Ich habe auch das Diplom abgeholt.
Wie lange dauert das überhaupt? Weil ich muss gestehen, von Pokémon habe ich absolut keine Ahnung. Und jetzt, wo du das so sagst, mit allem durch, frage ich mich dann tatsächlich, weil das ist ja ein Port von dem ersten Gameboy-Spiel, richtig?
Ja, aber es ist halt so eine Art Variation davon, weil es gibt keine Zufallskämpfe. Du hast halt jetzt, statt gegen wilde Pokémon zu kämpfen, musst du sie nur fangen. Das heißt, du kämpfst nur gegen andere Trainer. Das heißt, das Spiel ist extrem viel kürzer. Ich habe jetzt für das Durchspielen, ich glaube so um die 40 Stunden, sage ich mal, habe ich, glaube ich, gebraucht, bis ich jetzt ja das zu 100% durch hatte, die letzten Pokémon quasi gefangen habe oder getauscht habe. Ich habe ja hier mit Sarah, einer anderen Gamondo-Redakteurin, getauscht.
Und Rollenspielerin,
ja.
Hier die bei erste uns bei. Episode ist ja schon seit einiger Zeit raus. Es wird tatsächlich eine zweite Episode geben, haben wir ja gesprochen. Ich meine, wir hatten eh immer vor, eine zweite Episode zu machen, aber muss halt auch immer jeder Zeit für haben. Ja, von daher, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen, falls es jemanden von den Hörern hier interessiert. Ansonsten kann ich nur ins Herz legen, vielleicht mal die erste Episode zu hören. Sie war okay. Ich war zufrieden mit, ich hatte Spaß.
Ich glaube, wir hatten alle Spaß. Das war nachher richtig, richtig lustig. ich hoffe mal, dass wir das ja dann auch wirklich dann weiter fortführen. Aktuell ist halt natürlich ein bisschen schwierig, Weihnachtszeit. Deswegen sind wir jetzt auch nur zu zweit hier.
Genau.
Da ist es ein bisschen stressig. Naja, aber jetzt habe ich Pokémon durch. Jetzt habe ich dann halt tatsächlich mal das Monster Witcher 3 angefangen. Und ich bin ein bisschen ernüchtert.
Also nein, es ist, ich müsste es auch mal irgendwann durchspielen. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und
ja, lass dir nicht zu viel Zeit damit.
Ja.
Es altert. Das merke ich jetzt gerade. Ich meine, ich weiß noch, wo ich die ersten Präsentationen damals gesehen habe, bevor es erschienen ist. Das sah ja fantastisch aus. Inzwischen hat man ja so Sachen wie God of War oder Red Dead Redemption 2 jetzt gehabt. Und wenn man dann Witcher anschaut, es wirkt halt nicht mehr so bombastisch, wie es zur Erscheinungszeit war. Deswegen war ich ein bisschen so ernüchtert, weil ich habe mich so voll darauf gefreut, weil ich war ja so ein bisschen darauf eingestellt. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt keine Spiele spiele, die jetzt altern. Ich meine, ich habe ja auch ein paar andere ältere Spiele gespielt, aber ich war jetzt so ein bisschen, ich hatte so die Erwartungshaltung. Und dann war ich so ein bisschen enttäuscht. Und ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich so ein bisschen reinzufinden. Ich habe jetzt auch noch nicht so lange gespielt, so ich sag mal so 5-6 Stunden vielleicht erst mal. Ja, habe ich mit angefangen.
Ich meine, das erste Gebiet ist auch ein relativ geschlossenes Einführungsgebiet, was dann... Ich schätze mal, du bist da noch im ersten...
Nee, ich bin jetzt im zweiten Gebiet. Also bin jetzt schon raus und habe direkt gemerkt, ja, da bin ich dann direkt ein paar Mal gestorben. Also im ersten Gebiet nicht. Also da ich weiß nicht, kann man da überhaupt sterben? Ich weiß es nicht genau.
Schon, aber ja, man muss sich anstrengen, weil es ist halt ein ziemliches Tutorial-Gebiet, ja.
Ja, obwohl, nee, warte, ich bin am Anfang einmal gestorben. Weil es werden ja einem so ein bisschen die Tasten erklärt und ich stand auf dem Balkon und dann springen und ich bin aus dem Balkon rausgesprungen. War nicht gut. Ah. Das war
was wirklich fantastisch an dem Spiel ist, manche Leute sagen ja, das Kampfsystem ist Mist. Ich finde es okay. Andere Sachen, ja, es ist halt tatsächlich mehr RPG und weniger ein Actionspiel. Aber was ich halt sehr mag bei dem Spiel ist, so ziemlich alle Quests sind gut geschrieben. Also ich hatte jetzt nur sehr wenige Quests, selbst wenn es so Sachen sind wie hole mir das und das. Die haben dann trotzdem immer noch Story hinter, die ich gut finde, die interessant ist.
Ja, ist mir auch aufgefallen, dass das es ist jetzt nicht irgendwie ein belangloses, sondern es hat immer einen Grund, warum du irgendwas machst. Ja.
Also es sind auch ein paar sehr gute Quests bei. Was es dann nicht einfacher ist, macht, weil dann kann man jetzt auch nicht sagen, einfach Mainline-Hauptquest, weil es gibt sehr, sehr gute Nebenquests.
Ja, also aktuell bin ich so, ja, ich werde jetzt nicht so viel Nebenquests machen. Gerade mache ich jetzt welche, weil ich ein bisschen leveln möchte. Aber ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich bin, glaube ich, jetzt erst Level, keine Ahnung, 3, 4. Levelt man da so langsam? Ich meine, ich bin jetzt so JRPGs gewohnt, wo man dann schon nach den ersten 10 Minuten schon auf Level 10, 12 ist. Es war wahrscheinlich beim Witcher anders, oder?
Ja, ich glaube ein bisschen. Ich könnte es dir jetzt nicht genau sagen. Da ist jetzt heute nicht unser Experte da für alle Sachen Witcher und CD Projekt. Aber ich glaube, das Original-Level-Cap war irgendwie bei 45 oder 50. Oh, okay. Und dann immer um 5 Levels erhöht, als die Erweiterungen rauskamen. Von daher, ja, wird wahrscheinlich ein wenig dauern, bis du bei Level 10 bist. Ich glaube jetzt, sobald man in der offenen Welt ist, geht es ein bisschen schneller als beim Anfang, weil beim Anfang passiert dann wirklich nicht viel.
Ja, also ich hatte, da war ich war Level 3 oder schon Level 4, ich weiß nicht mehr genau, waren Banditen halt, die waren so Level 6 und 7. Die habe ich alle halt so nach und nach halt platt gemacht, ein bisschen strategisch, weil die waren ja ein bisschen stärker als ich. Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich so, die waren ja prozentual wesentlich stärker als ich. jetzt müsste ich doch eigentlich leveln oder so. Das hat sich irgendwie nichts getan. Naja, aber ich komme da sicherlich noch rein. Also, obwohl schon die nächsten Spiele halt ein bisschen warten.
Ich habe jetzt ja, noch. Ja, absolut, aber an und für sich kann ich es nur empfehlen, auch wenn, ja, ich da im genau denselben Boot bin. Auch ja, ich bin da jetzt wahrscheinlich zwar immer noch so 10, 20, 30 Stunden weiter, aber nicht ansatzweise durchgespielt. So viele Sachen noch im Backkatalog.
Ja, ja, ich habe ja jetzt hier für unseren YouTube-Kanal ein neues Unboxing-Video gemacht von Senran Kagura Bon Appetit Full Course für die PlayStation Vita. Da, ja, das hätte ich dann auch gerne jetzt direkt schon mal angefangen, aber ich habe es bis jetzt nur ausgepackt. Und Interessierte, die können sich ja dann auf YouTube dann das Video anschauen. Das dürfte bis dahin halt auch online sein. Aber ich konnte es jetzt nicht spielen. Also es ist halt erstmal Witcher.
Ja, 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 ja.
Wie sieht es bei dir aus? Was zockst du denn neben den Witcher noch?
Ja, es wäre schön, wenn ich die Witcher zocken würde. Nee, ich spiele die Spider-Man-DLC-Episoden.
Oh, die würde ich auch gerne spielen. Wie sind die denn so?
Es ist mehr Spider-Man. Ich meine, die Story ist ganz okay.
Erste war mit Black Cat, ne? Irgendwie.
Ja, ja, es sind im Prinzip die drei Sachen hängen zusammen an sich.
Das also ist eine, okay.
Es ist eine durchlaufende Story zwischen den drei Episoden. Aber ja, das erste ist mit Black Cat und in der zweiten Episode geht's dann mehr um. Es ist halt die Story im Prinzip, was dann schon angedeutet war, aber was beim Original, also was beim eigentlichen Spiel ein bisschen unterging, ist halt dieses Machtvakuum, was immer noch existiert, weil Kingpin Wilson Fisk immer noch im Gefängnis ist und
jetzt hast du gespoilert.
Ja, oh nein, ich habe jetzt die ersten 30 Minuten von Spider-Man gespoilert.
Das
man besiegt einen Schurken aus den Comics.
Ja.
Es ist nicht der einzige Schurke aus den Comics. Noch ein Spoiler. naja, aber es geht halt dann mehr wieder um das Machtvakuum und man legt sich halt mit der Magia an, was die Marvel-Version von der Mafia ist. Weil die ist dann jetzt halt groß am Kommen und da gibt es dann halt auch wieder Charaktere, die Einzug machen wollen. Und weil Spider-Man ist, läuft grundsätzlich alles irgendwie sehr schlecht für Spider-Man. Und ja, viel Drama. Es ist,
wie bitte? Die machen Spaß, die DLCs. Oder nicht?
Ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden, Entschuldigung.
Ach so, ich habe gefragt, ob es denn auch Spaß macht oder ob es jetzt, ob sich's gelohnt hat.
Es macht definitiv Spaß, weil das Spiel gut ist. Ich muss halt nur dann betonen, es ist halt mehr Spider-Man. Es ist jetzt halt nicht irgendwie, dass die DLCs jetzt irgendetwas brillant Neues machen. Und es ist halt sehr viel quasi nochmal Mini-Version von dem eigentlichen Spider-Man-Spiel. Also einige Beschäftigungstherapie-Fetch-Quests, einige größere Story-Missionen. Aber man macht halt grundsätzlich dasselbe, was man auch bei Spider-Man, also was man auch bei dem Originalspiel gemacht hat. Es ist jetzt nichts, ich sag mal, Transformatives und auch jetzt nichts Essentielles, was man spielen muss.
Also keine neuen Ideen.
Nicht so richtig, nein. Ja, ja, da haben wir jetzt schon zwei interessante Übergänge. Weil tatsächlich, fand ich es jetzt auch interessant, dass wir auf Witcher 3 zu sprechen gekommen sind, weil ich hatte jetzt auch mal vor einigen Monaten mir aus Interesse Assassin's Creed Odyssey geholt.
Oh. Hm.
Nachdem ja Assassin's Creed Origins ganz gut ankam, wo viele sehr viele positive Sachen drüber gesagt haben und ich lang genug Assassin's Creed Pause gemacht habe und dann gesehen habe, oh, es ist jetzt ein anderes Spiel, dass ich es mal ausprobieren will. Und ich hatte sehr viel Spaß für die ersten 10 bis 20 Stunden. Mhm. Und dann hatte ich auf einmal so einen ganz harten Drop, als ich so gemerkt habe, ich glaube, ich habe alles gesehen, was das Spiel bietet. Und ich hatte vielleicht 20% der Karte aufgedeckt. Das ist eine riesige Karte. Ich habe nicht ansatzweise sehr viel in der Story gemacht in den ersten 20, 30 Stunden und ich hatte schon das Gefühl, dass das Spiel mir alles gezeigt hat, weil es hat sich zu dem Zeitpunkt so viel wiederholt und war irgendwie immer dasselbe und man macht immer dieselben Sachen, die man in den ersten 5 Stunden gemacht hat, die man in den zweiten, die man in 5 bis 10 Stunden und so weiter gemacht hat. Und irgendwie sah das jetzt so aus, als wird nichts mehr Interessantes passieren. Und da habe ich halt so gedacht, ha, warum spiele ich jetzt das Riesenspiel, wenn ich Witcher 3 noch nicht durch habe? Ein wesentlich besseres Spiel ist als Assassin's Creed Odyssey. Ja. Gut, es sind unterschiedliche Spiele, dann wiederum, es sind nicht wirklich so unterschiedliche Spiele.
Ja, stimmt. Assassin's Creed ist ja schon ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiel gegangen mit den Levelsystemen und so weiter.
Durchaus, durchaus. Also es gibt jetzt Waffen mit Zahlen und Rüstungen mit Zahlen und es gibt sehr, sehr viele Zahlen.
Ja, obwohl ich finde, das gehört da nicht so rein. Also zumindest na, aber na gut,
man kann den Leuten... Es ist etwas, aber es ist halt...
Das ist wie, du, als wenn du ein richtig hässliches Auto hast und du klebst da einfach einen bunten Aufkleber drauf. So einen ganz kleinen. Weißt du, macht das Auto nicht wirklich schöner, aber es ist etwas. Naja.
In gewisser Weise. Ich meine, es gibt, was mich da halt dann wirklich irritiert hat, und ich hatte auch mit anderen gesprochen, die es irritiert hat, ist dann halt, ich sag mal, Spielejournalismus an sich, wir können darüber ja eher passiv reden, weil wir das ja eher hobbymäßig machen, ist ja des Öfteren von den Konsumenten hinterfragt. Und bei Assassin's Creed Odyssey habe ich mich dann echt gefragt, so die Leute, die positive Reviews geschrieben haben, haben die vielleicht nur die ersten 10 Stunden gespielt? Weil so die ersten 10 Stunden hatte ich viel Spaß und dann habe ich gemerkt, das ist alles, was im Spiel ist. Und auf einmal fand ich es tot langweilig, weil, ja, dann irgendwie nur noch im Aussicht stand, die nächsten 50 Stunden exakt dasselbe zu machen.
Ich muss ja sagen, mir ging es, ich habe jetzt Odyssey nicht gespielt, sondern Origins. Okay. Das hatte ich mir geholt, weil das hat ja auch wahnsinnig viel positive Presse erhalten. Deswegen habe ich es mir dann tatsächlich auch zugelegt, weil ich dachte, hey, versuch's mal wieder. Das Letzte, was ich gespielt hatte, war Black Flag, was mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hat, wo ich auch bis zum Ende viel Spaß hatte. Aber bei Origins... Nee, das konnte ich nicht durchspielen. Ich habe es, glaube ich, nur so 10, 15 Stunden vielleicht gespielt. Mir hat das auch mit diesen Leveln dann nicht gefallen. Also einfach, es war für mich dann nicht mehr so arcadig, sondern du hast ja quasi vorgegeben bekommen anhand der Level-Vorschläge von den Missionen. Und ich fand es halt tatsächlich ziemlich langweilig. Also die Geschichte hat mich nicht interessiert. Und mir kam es halt so vor, die haben halt dieses Setting, was ein richtig geiles Setting gewesen, also was mich auch angesprochen hat, so Ägypten, so unverbraucht, ist alles komplett neu, schick, und das hatten sie halt genommen und dann, ja, was machen wir jetzt damit? Wir müssen uns jetzt irgendwas dazu ausdenken. Ja.
So, ja, nein, absolut. Und dann auch. Ja. Und das hat mich dann jetzt auch gelehrt, Ubisoft-Spielen aus dem Weg zu gehen, weil, ja, wir haben ja schon geredet darüber, was für einen Rückkatalog wir haben und ich habe echt kein Interesse, so viel Checklisten-Spiele zu spielen.
Ja, das kommt dazu. Also jetzt gerade bei Ubisoft hast du sehr viele Elemente, die du ja quasi nur abarbeiten kannst. Ja, also das macht keinen Spaß. Das ist eher tatsächlich, wie du schon sagst, so ein Checklistenspiel.
Und ich meine, fairerweise muss ich sagen, Spider-Man ist an sich genauso.
Ja, also
das Spider-Man ist wirklich sehr viel Beschäftigungstherapie.
Fällt mir das
aber so auch direkt ein. Finde ich genauso wie bei den Arkham-Spielen, also wie bei Batman Arkham Asylum und so, ist es halt so in einem begrenzten Rahmen.
Ja, obwohl ich bei Spider-Man fand ich es auch schon ein bisschen zu viel. Ich habe einige Sachen gemacht, also bei Spider-Man habe ich zum Beispiel die ganzen Sehenswürdigkeiten gemacht, einfach, das hat Spaß gemacht, einfach mal da hinzugehen und dir Sachen anzugucken, das ist halt wie Karte aufdecken, also das hat schon Spaß gemacht, diese Türme, also, oder bei Spider-Man waren es ja Antennen, die du dann halt hacken musstest, und das fand ich wieder ein bisschen doof, weil das ist wie dieses bei Assassin's Creed das Türme erklimmen halt, ne? Und dann Karte freischalten. Dieser Mist halt.
Na, auch wenn, da konnte man es halt, bei Spider-Man kann man es halt wirklich quasi mehr oder weniger im Vorbeigehen machen. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ah, es sind halt nur, keine Ahnung, 8 oder 10 Türme.
Ja, nee, war schon wesentlich mehr. Ich denke mal, es waren schon so 20 Stück oder so. Aber habe ich zumindest so ein Gefühl. Aber jedenfalls, also ich meine, bei Spider-Man ist mir tatsächlich auch nicht so negativ aufgefallen, weil, wie du schon gesagt hast, das hat man im Vorbeigehen gemacht. Du musst es von A nach B und da kommst du dann dran vorbei. Hm. Also wenn du die Hauptstory gespielt hast, das Spiel hat ja quasi von einem Gebiet in das nächste. Das heißt, du konntest die Sachen quasi im Vorbeigehen halt schon erledigen. Aber absolut, es gab halt auch viel Zeugs, was er halt einfach, ich meine, die haben da so ein bisschen auch so storymäßig drumherum gemacht. Aber zum Beispiel hier diese Black Cat Mission, wo du dann einfach dieses Plüschding finden musstest, irgendwie mit diesem Fernrohr immer. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die Dinger zwar alle gemacht, aber es ich weiß nicht, es hatte nicht so wirklich irgendwie.
Na, also das muss man zugeben. Bei mir waren es diese Missionen von diesem, ich glaube, das ist auch so ein Deadpool- und Deathstroke-artiger Charakter. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Irgendeinen anderen super Söldner, der einem irgendwie doofe Aufgaben gestellt hat.
Ach so, ja. War das nicht Dr. Doom, der das gemacht hat? Ach nee, das war nicht Dr. Doom. Ach, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist dieser, der dich immer angefunkt hat und dann...
Die Blackhead-Sachen habe ich dann auch erst gemacht, quasi in Vorbereitung auf den DLC. Weil ja, die fand ich jetzt auch nicht so interessant, auch wenn die sind überraschend schnell gemacht, wenn man rausfindet, wie die funktionieren.
Ja, das war das Schöne daran, die waren echt schnell gemacht, deswegen habe ich sie auch alle gemacht. Andere Sachen waren wie Sachen, die du unter Zeitdruck machen möchtest. Ich hasse sowas. Das habe ich dann nicht alles gemacht, habe ich nur vorbeigehen, manchmal hier, da was gemacht, aber ich weiß nicht, das macht keinen Spaß. Das ist... ich muss allerdings sagen, bei Spider-Man und Batman ist es halt so, da hast du wenigstens eine coole Geschichte inszeniert in dieser Welt und die Welt wurde dann halt noch gefüllt mit irgendwelchen blöden Aufgaben. Die musst du nicht machen, selbst wenn du die nicht machst, hast du immer noch ein ausführliches, großes, also bei Spider-Man auch ein riesengroßes Spiel. Bei Assassin's Creed muss ich sagen, du musst ja einige Sachen machen, also jetzt zumindest bei Origins war das ja so, um halt den Level für die nächste Hauptmission zu bekommen. Da musst du so ein paar Sachen machen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Obwohl das wieder so ein bisschen rollenspielmäßig dann wieder ist.
Nein, ja, das Gefühl hatte ich bei Odyssey auch absolut, insbesondere weil es dann noch so ist, das Nebenquest, beziehungsweise das Hauptquest sagt dann irgendwie, geh da und dahin und das wird dir dann schon irgendwie angezeigt als ein quasi High-Level-Gebiet, wo du dann erstmal aufleveln musst und es sind dann so viele Sachen nebenbei und es ist dann halt so intentionell vage und wie gesagt, Spider-Man nicht ideal, aber da fand ich es besser einfach, weil es ist kompakt und es ist halbwegs überschaubar. Man kann es halt so nebenbei abarbeiten und es ist halt so ein Ende in sich. Das ist halt, man kann es machen, man kann es lassen, aber wenn man es macht, dann hat man es auch, ich sag mal, relativ schnell durch in den meisten Fällen.
Ja, ja.
Und das ist halt etwas, was ich mag. Und zugegebenermaßen, irgendwie passt es halt auch zum Charakter von Spider-Man, dass du irgendwie konstant von anderen Sachen abgelenkt wirst, die du jetzt gerade machen musst.
Ja, das sind so Sachen, Zufallscrime-Dinger, die sind natürlich dann, die passen halt super rein. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, auch Spider-Man ist halt, hatte viel zu viel von diesen Nebenzeugs. Allerdings nicht so viel wie jetzt bei Assassin's Creed, was echt das auf die Spitze treibt, mit diesen Zeugs. Und es ist ja, ich weiß nicht, es ist halt dieses typische, wie man schon sagt, diese Ubisoft-Formel.
Haben sie auch bei
Far Cry gemacht. Ich weiß jetzt nicht, das neue hatte ich jetzt nicht gespielt, das Far Cry 5. Aber jetzt haben sie ja schon.
Hast du Far Cry 3 gespielt? Hast du Far Cry 4 gespielt? Überraschung, Far Cry 5 ist exakt dasselbe.
Ja, Far Cry Primal. Und jetzt kommt ja schon wieder Far Cry New Dawn, was sie jetzt angekündigt haben. Und ich habe mir da schon festgestellt, Far Cry 5 ist ja erst dieses Jahr erschienen und dann kommt ja schon wieder Neues.
Ja, und ja, es sind auch schon überraschend. Ich war auch schon überrascht, dass so vage Gameplay-Videos durch die Gegend gegeistert sind. Also es waren jetzt nicht nur, es war jetzt nicht nur der Trailer zu den Game Awards, sondern auch ich glaube, Game Informer hat da ein wenig Footage bekommen und du wirst überrascht sein, es sieht exakt so aus wie Far Cry 5, außer es hat jemand einen Mod gemacht, jemand, der sehr Rage 2 mag.
Ja, also das war mein erster.
Das ist irgendwie so absolut wie
Rage 2, so bunt.
Mal ganz abgesehen davon, dass es eine, ich sag mal, meiner Meinung nach gewagte Idee ist, auf dem wirklich beknackten Ende von Far Cry 5 aufzubauen mit einem zweiten Spiel.
Ja, ich meine, so haben sie halt eine Lösung gehabt dafür, ne? Also ich meine, und vielleicht wollten sie ja sowieso dahin, wer weiß, vielleicht wollten sie was Postapokalyptisches von vornherein machen, haben gesagt, dann lassen wir das doch so entsprechend enden.
Aber alle wollen etwas Postapokalyptisches machen und
ja, das, da kommt
Puh.
Ich verstehe auch nicht, warum das jetzt hier, also ich meine, gut, ich persönlich finde es natürlich gut, dass es ein eigenständiges Spiel ist, weil ich von also jetzt DLCs bin ich jetzt nicht so ein großer Freund. Allerdings frage ich mich, warum man da jetzt nicht ein DLC draus gemacht hat. Ich meine, rund um ist es
ich
ja
meine, es ist quasi wie so ein Standalone-DLC. Ich denke, es ist nicht anders wie zu Black Flag ist ja auch noch eine zweite Kampagne rausgekommen, die auch gar nicht so schlecht war. Aber die konnte man dann auch im Endeffekt einzeln spielen.
Ja.
Aber es ist halt, ja, es ist halt tatsächlich dann das Thema, über das wir dann eigentlich heute sprechen wollen. Irgendwie, ja, ich bin nicht super beeindruckt von den Zukunftsaussichten von, ich sag mal, den AA- und AAA-Spielen, weil irgendwie wirken die alle sehr, sehr uninspiriert.
Und die gleichen sich immer mehr an, halt, weil sie jeweils Elemente aus anderen Genres nehmen und so vermischt sich das. Ich meine, wir haben jetzt hier schon gesagt, Assassin's Creed hat jetzt Rollenspielelemente, andere Spiele übernehmen das halt auch. Also ich meine jetzt hier God of War zum Beispiel, das hat ja jetzt auch Level-Elemente reingenommen, obwohl das hat ja im ursprünglichen gab ja auch so was Ähnliches halt, aber es ist und es ist Open World geworden. Tatsächlich war, ich meine, wenn du dir das allererste God of War war es ein reines Hack and Slay. Jetzt hat es Open World Elemente und ich meine, es war ein großartiges Spiel. Ich liebe God of War, das ist das Neue. aber ich meine halt nur, dass halt sich die Spielebranche ja wird so ein riesen Einheitsbrei, finde ich so ein bisschen.
Irgendwie schon, ja. Und ich meine, teilweise ist es nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel bedenkt, das ist zum Beispiel immer interessant, ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal, ich sag mal, ein First-Person-Shooter aus der PS2-Ära gespielt hast oder so. es ist eine gute Sache, dass heutzutage alle First-Person-Spiele die Call of Duty-Steuerung haben. Das ist eine Sache, die okay ist und zugegebenermaßen, ich sehe auch den Appeal, dass wenn man auf Leute schießt, dass wenn da Zahlen rausfallen, dass das eine motivierende Sache ist.
Zahlen?
Zahlen, ja, also, keine Ahnung, Destiny, Borderlands.
So, ja. So.
Ich würde mich nicht wundern, wenn man es bei Far Cry 5 einstellen kann. Es gibt irgendein Spiel hatte ich jetzt auch, ich habe es leider vergessen, was es ist, wo man optional dazu schalten konnte, dass Zahlen aus den Leuten rausfallen.
Ich hatte jetzt eher so sowas verstanden wie Loot, also als eine Zahl als Loot oder so.
nein, Schaden. Ich meine das auch, aber aber wenn man auf sie schießt, bluten sie dann mit Zahlen, die einem sagen, wie viel die Leute bluten. Das irgendwie, hätte man mal früher drauf kommen können, da hätte man sich sehr viel Jugendschutz sparen können in den 90ern, wo irgendwie Lara Croft lila geblutet hat oder so.
Ja, das ist halt, ach ja, Lara Croft, Tomb Raider, müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja, das ist, Ja, du hast schon recht. Ich meine, es gibt Sachen, auf die möchte man nicht mehr verzichten, weil wir einen gewissen Standard erreicht haben.
Aber ja, ich sehe es halt auch absolut, dass ja alle Spiele dann irgendwie dieses ähnlich haben, dass alle Spiele sehr hart auf die Rollenspielelemente gehen. Das war auch etwas, wo ich ursprünglich okay mit war, weil ein bisschen Rollenspielelemente sind immer okay, aber jetzt ist es halt inzwischen um bei der Sache zu bleiben, keine Ahnung, es gibt auch so gut wie keine anständigen normalen First-Person-Shooter mehr. Es gibt nur noch Spiele wie Destiny.
Ja, das ist, ich meine, ich habe früher ja nichts anderes als Ego-Shooter gespielt. Allerdings bin ich ja inzwischen davon weg. Das hört sich jetzt an wie so ein Drogensüchtiger, der jetzt weg von Drogen ist. Was ich sagen will, ich habe jetzt natürlich lange keinen richtigen Shooter mehr gespielt. Ich glaube, das letzte, was ich gespielt habe, war das Duke Nukem Forever? Ich weiß es nicht genau. Nein.
Stimmt. Ja, dann hätte ich auch aufgehört damit.
Nein, Wolfenstein tatsächlich. Das New Blood. Fand ich tatsächlich gut. ja gut, das war ja eher mehr so ein bisschen traditioneller. Also es hat wenig von Rollenspielelementen oder sowas. Obwohl man da ja seine Waffe auf.
Ja, nur habe ich dann eben das Gefühl, dass das etwas, wo es sich dann schon abhebt. Ich würde sagen, so das Letzte, was so groß an sehr traditionellen First-Person-Shooter-Sachen waren halt die Call of Duty-Sachen. Und bei dem letzten Call of Duty haben sie die Singleplayer-Kampagne komplett weggeschmissen.
Ja, stimmt.
Viele sagen, gut, ich bin gemischter Meinung, weil es gab auch Call of Duty Singleplayer-Kampagnen, die okay waren. Hin und wieder mal.
Es gibt auch Leute, die wollen nur die Kampagne spielen.
Ja, und die haben jetzt Pech gehabt, also jetzt zumindest bei Black Ops 3. Was halt interessant ist, weil Black Ops 1 und 2 und 3, Black Ops 4 ist jetzt raus. Ja. Also die ersten drei Black Ops-Spiele haben alle sehr interessante Singleplayer-Kampagnen. Aber jetzt nicht mehr. Stattdessen Battle Royale.
Ja, das ist auch so.
Etwas, was dann auch nächstes Jahr für Battlefield kommt, wo ich mich dann. Was irgendwie seltsam ist. Ich kann's nicht genau erklären, warum es seltsam ist, aber es ist seltsam für ein Battlefield-Spiel, einen Battle Royale-Modus zu haben, weil.
Gleich um Schlachten, ne? Also es ist
ja, so. es war ja halt immer schon irgendwie ein großes Spiel und ein großes Kriegsspiel und. Es ist dann jetzt halt, glaube ich, eine komische Variation, wenn man so sagt, okay, ihr seid jetzt alle quer auf der Map verteilt und müsst jetzt für euch selber kämpfen? Oder für Grüppchen von zwei?
Ja, also das ist halt auch wieder so ein gutes Beispiel, wie diese Industrie halt tickt halt. Es gibt halt, also Battle Royale ist ja mit PUBG und Fortnite halt, hat halt ja zwei Spiele hervorgebracht, die Battle Royale nutzen und die wahnsinnig erfolgreich sind. Deswegen will jeder andere auch irgendwie ein Stückchen vom Kuchen abhaben und alle gehen halt da drauf. Also alle machen das. Das heißt, es ist halt, ey, das funktioniert.
Und ich meine, ich hab gehört, dass der Battle Royale-Modus von Black Ops 4 gut sein soll, weil er halt ein bisschen aufpolierter ist als das, was Epic dann so eher ein bisschen im Zugzwang zusammengeschustert hat und PUBG, das war ja im Prinzip sowas wie DayZ, im Prinzip etwas, was im Prinzip mehr oder weniger als halbwegs kaputter Mod angefangen hat, aber es war halt eine neue Idee und darum haben es Leute gemocht. Aber
neue selbst, Idee eigentlich gar nicht, ist ja eigentlich nur ein riesiges Deathmatch, oder?
Naja, ich meine, das wäre jetzt ungerecht, es darauf zu verringern. Ich meine, als PUBG neu rausgekommen ist, ich hab's nicht gespielt, weil ich hatte da, ich hab das schon gleich gesehen, dass ich nicht die Geduld für habe. Aber ich fand's halt trotzdem ganz interessant, da Videos und Streams von zu gucken, weil es halt eine neue Spieldynamik war. Also es war schon was Neues zu dem Zeitpunkt. Und inzwischen ist es das nicht mehr, weil absolut alle irgendwie versuchen, da mitzumachen und ja, das Interessante ist halt auch, alle versuchen da halt irgendwie mitzumachen, aber es gibt im Moment auch nur wirklich einen, wenn ich das richtig sehe, man kann mich gerne korrigieren, aber es gibt im Moment auch nur ein wirklich, wirklich erfolgreiches Battle Royale Spiel und das ist Fortnite. Das Letzte, was ich gehört habe von PUBG, ist, dass die massiv an Spielern verloren haben. dass die immer schon seit quasi das Spiel erstmal richtig rausgekommen ist mit der 1.0-Version, dass die immer so ein bisschen zu kämpfen haben, ihre Spieler zu behalten. Es kam jetzt, glaube ich, eine neue Map raus und das ist dann jetzt die dritte Map.
Ja, das ist halt, ich glaube, es war halt, weil es immer verbuggt war. Weil das war jetzt kein so großes Studio, was dahinter steckte. Wie hießen die nochmal? Die hießen, glaube ich, auch wie Unknown Battleground oder die PUBG Corp oder sowas. Jedenfalls, naja, die hatten jetzt nicht so die Erfahrung damit und deswegen ist das Spiel, ich glaube, bis heute irgendwie ein bisschen mit Bugs verseucht. Während hinter Fortnite, da steckt halt Epic halt, ne? Das sind halt dann Profis. Mhm.
Naja, und die haben auch, also da, da kann man ja quasi den News gar nicht aus dem Weg gehen. Die haben ja konstant irgendwie neue Seasons mit neuen Events, wo sie dann haben zwar nur eine Karte, aber die Karte wird dann konstant geändert und so ein Kram.
Ja, die haben das.
Irgendwie in der Hauptsache habe ich das Gefühl, so ziemlich das einzige Battle Royale-Spiel, was Leute brauchen.
Ja, ich glaube, die anderen wollen das halt auch gar nicht. Also ich meine, Leute, die Call of Duty immer gespielt haben, ich meine, auch wenn jetzt der neue Battle Royale-Modus da wohl relativ gut funktioniert, die wollen halt Call of Duty spielen halt. Ich meine,
ja, irgendwie schon. Halt
Und die Battlefield spielen, die wollen halt Battlefield spielen. Deswegen holen sich das Spiel. Aber naja, gut, bei Fortnite, als das erschienen ist, da hatte ich auch mir erstmal so gedacht, das ist so, ich hätte nicht gedacht, dass es erfolgreich wird, weil das so zusammengeschustert ist halt. Die haben halt gesagt, hey, komm, was ist erfolgreich hier? Battle Royale und Overwatch. Machen wir doch hier so ein Battle Royale mit so Overwatch-Optik.
Auch wenn, ich finde es jetzt interessant, weil da liegst du falsch, aber ich kann verstehen, warum man das so merkt. Fortnite war ja mal ein anderes Spiel.
Ach, das war mal ein anderes Spiel, okay, klär mich auf.
Fortnite, das Originalspiel war ja quasi, du hast eine Map und dann rennst du in der Map rum und du sammelst Zeug ein, mit dem du quasi eine Basis bauen kannst. Quasi craften wie Minecraft, also du sammelst halt Holz ein, blablabla, du kannst Fallen bauen und dann kommen immer wieder Zombies und da musst du gegen verteidigen und das. Das war mal das ursprüngliche Spiel, aber das wollte keiner so richtig spielen, weil es also auch in einem sehr frühen, unreifen Stadium war und dann haben sie gesagt, machen wir mal diesen Battle Royale Modus dazu. Und jetzt ist es nur noch ein Battle Royale Spiel. Ich glaube, man kann den ursprünglichen Modus noch spielen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man es kann.
Okay, da habe ich da vollkommen. Es ist, wie gesagt, das war so, wie es auf mich gewirkt hat.
Ja, aber nein, ich kann's absolut verstehen, weil ja, hat sich keiner so richtig für das Spiel interessiert. Gut, es hat sich mal kurz Leute für das Spiel interessiert, weil es das erste Unreal Engine 4 Spiel war, das angekündigt wurde, aber dann halt, als die ersten Early Access Versionen rauskamen, hat es keinen wirklich interessiert und ja, heutzutage ist es halt irgendwie egal, dass es halt mal ursprünglich als so eine Art Tower Defense Spiel angefangen hat und dass es das jetzt absolut nicht mehr ist.
Ja, naja, gut, ist halt so. Aber haben wir jetzt auch eigentlich genug Spiele von Battle Royale? Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Fortnite 2, obwohl, wenn sie so lange noch ganz gut damit verdienen, auch mit den Events und so weiter. Ich glaube, das hat Microtransactions, das Spiel, ne?
Irgendwie schon. Ja, es hat V-Bucks. Also es hat irgendeine Echtgeldwährung und man kann sich irgendwelche Sachen damit kaufen.
Bugs, ich habe erst verstanden, dass es Bugs, also wie
das hat es vielleicht auch, wer weiß, keine Ahnung.
Ja.
Das ist halt so eine Sache, aber die andere Sache ist halt, ich fand es halt allgemein auch so ziemlich bezeichnend jetzt. Ich war ein bisschen negativ überrascht jetzt hauptsächlich von den Game Awards, die ja jetzt im Anfang Dezember stattfanden. Und was ja so ziemlich so die dritte Instanz ist von großen Neuankündigungen und so etwas. Und ja, Obsidian bringt ein Spiel raus, was aussieht wie eine Mischung zwischen Fallout und Borderlands. Und einerseits, ja, ist okay angesichts dessen, dass das letzte Fallout sehr schlecht war und dass mit Borderlands nicht viel passiert ist. Andererseits,
Da muss aber auch so sehen, ich meine, das sind ja die ehemaligen Macher von Wasteland. Oder ehemaligen Macher, das sind ja die Macher von Wasteland. Und die wollten halt jetzt.
Obsidian?
Obsidian Entertainment. War doch so, oder?
Ja, nee, Obsidian hat Fallout New Vegas gemacht. Und die Leute, die das Spiel jetzt entwickeln, dieses neue, von dem ich rede, dessen Namen ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, das sind, glaube ich, Fallout 1 Entwickler, also das allererste Fallout. Nicht Fallout 3, sondern von 95 oder wann das war.
Stimmt, das die anderen, diese Exile-Dinger, die waren das dann, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, richtig. Aber die hatten auf jeden Fall schon mal Erfahrung mit so Endzeit-Dingern gemacht. Und wenn die schon mal Fallout gemacht haben, dann kann man schon verstehen, wenn die auch nochmal in diese Richtung gehen wollen.
Ja, aber keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht sagen, weil ich bin kein Spieleentwickler, aber wenn ich irgendwie so 3-4 Jahre an demselben Spiel arbeite, weiß ich nicht. Obsidian macht entweder klassische RPGs oder Endzeitsachen, habe ich das Gefühl. Und Ich weiß es nicht. Ich finde halt, es sieht absolut nicht interessant aus. Ich habe Gameplay davon gesehen. Das Gameplay sieht okay aus und es sieht also aus, als wäre es ein okay Spiel. Aber
Ich weiß, was du meinst. Aber weißt du, was mich überrascht hat bei der Endkündigung von dem Spiel? Dass das auch noch für die PlayStation 4 kommen soll. Weil wir wissen ja, Obsidian wurde ja von Microsoft gekauft. Aber offensichtlich haben wir noch irgendwelche Verträge, dass jetzt das Spiel, an dem die wahrscheinlich schon länger sitzen, dass sie das
noch... Muss ich mal gerade überlegen. Wurde Obsidian von Microsoft gekauft? Weil möglicherweise verwechselst du das wieder mit In Exile, weil die wurden auch von Microsoft gekauft.
Aber auch
Obsidian. Beide wurden gekauft. Okay. Entschuldigung. Ich wollte es jetzt nicht in Frage stellen, das war jetzt nur gerade, weil...
Ja, kann ich verstehen, dass dann... wenn ich da schon mich einmal... damit ist das auch erledigt.
Klassiker. Ich muss jetzt mal tatsächlich nebenbei googeln, was halt noch bei den Game Awards angekündigt wurde. Wie gesagt, das neue Far Cry, was dann halt wie Rage 2 aussieht. Wo ich dann so denke, was ist das für ein Mist? Und das Einzige, was ich bei Rage 2 zunehmend interessant finde, ist, dass es immer weniger wie Borderlands aussieht, weil es halt kein wirkliches Endzeitspiel ist. Sie haben zwar die Ästhetik, aber es spielt technisch gesehen auf einem anderen Planeten und man hat halt auch schon Sumpflevel und sowas gesehen, was dann halt was anderes ist als die Endzeitsachen. Ja.
Ich fand den ersten Trailer eigentlich ganz, ganz unterhaltsam und ansprechend, weil es halt so bunt war und das hatten ja noch mit so echten Schauspielern gemacht, der Trailer. Das fand ich irgendwie ganz witzig, das war eine ganz coole Idee. Ich weiß jetzt nicht, also auf das Spiel selber bin ich jetzt gar nicht so scharf, aber ich weiß, dass der Anton da gerade so ziemlich heiß drauf ist. Glaube ich jedenfalls. Da fand ich es eher ein bisschen unverschämt, dass hier Far Cry New Dawn sich so, dass es zumindest sehr, sehr ähnlich aussieht. Das hat man ja bei vielen Spielen so, dass die sich dann teilweise doch sehr, sehr ähnlich spielen oder ähnlich aussehen.
Ja, und das ist halt irgendwie das Problem, dass das alles irgendwie entweder zunehmend ähnlicher wird oder dass jetzt halt Ich bin jetzt tatsächlich auf einer Seite mit den größten Ankündigungen von den Game Awards. Marvel Ultimate Alliance 3. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, da gab es doch wesentlich mehr als 3 Spiele, oder?
Ehrlich von diesem Ultimate Alliance, da ist es halt eher ungewöhnlich, dass es jetzt exklusiv für die Switch kommt. Das ist tatsächlich so für Nintendo wahrscheinlich ein ganz guter Deal. Das hat halt auch nur überrascht, weil es halt wirklich jetzt nur für die Switch kommt. Aber es ist halt auch schon was da gewesen. Also, ich meine, man muss einfach sagen, die Industrie, also gerade die Spielindustrie, die setzt nur noch auf Fortsetzung, zumindest im AAA-Bereich.
Absolut, aber dann halt auch teilweise so fragwürdige. Es kommt ein neues Dragon Age. Mochten Leute andere Spiele außer Dragon Age 1? Ich glaube, es gab ein paar Leute, die Dragon Age 2 mochten.
Ich kenne ein paar, die mochten alle Spiele tatsächlich von Dragon Age. Aber du hast natürlich recht, also viele schwören natürlich eher auf so den ersten. Mich spricht das natürlich so absolut null an. Ist halt, ja. Ich sag mal, das hat schon seine Daseinsberechtigung, weil es halt dieses West-RPG halt deutlich repräsentiert, halt so Dragon Age als einer dieser Klassiker.
Naja, auch wenn eigentlich, naja, ich schätze, für die, die so die Klassiker repräsentieren, wären es jetzt erst so die Obsidian-Spiele außerhalb von dem, was. Aber ja, gut, kann man drüber streiten.
Ja.
Kann man drüber streiten. Ich bin zugegebenermaßen auch konstant merke ich, dass ich älter bin, als ich eigentlich denke. Von daher, ja, es verwirrt mich schon ein bisschen, wenn Leute Dragon Age einen Klassiker nennen.
Ja, also habe ich halt. Aber ich weiß halt, dass wirklich viele das abgefeiert haben damals.
Ja, absolut. Aber halt das erste. Und dann beim zweiten haben schon alle irgendwie gesagt,
Ja, ja.
Von daher, das verwirrt mich dann ein bisschen. Und im Prinzip ist es halt so die Sache. Selbst bei den größeren AAA-Spielen, wo ich mich freue, werden jetzt zum Beispiel Sekiro. Freue ich mich drauf, aber muss ich dann auch zugeben, von dem, was ich gespielt habe auf der Gamescom, es ist halt so ziemlich dasselbe wie Bloodborne, nur mit ein paar Ninja-Sachen. Was ausreichend ist, aber wo ich jetzt auch nicht sagen kann, wow, das ist jetzt etwas brillant Neues, Spannendes. Und ich denke, wenn dann jetzt irgendwie dann 2 Jahre später Sekiro 2 kommt, wird es mich wahrscheinlich nicht mehr interessieren.
Ja, das ist, mal gucken. Aber da gab es ja zur gleichen Zeit, wurde ja auch noch hier Ghost of Tsushima angekündigt, was ein ähnliches Setting hat. Ich verwechsel die beiden Titel tatsächlich immer öfter. Obwohl man zu Ghost of Tsushima jetzt noch gar nicht so viel gesehen hat. Also,
bei Sekiro dann wiederum habe ich auch eine ziemlich gute Ahnung, was das für ein Spiel sein wird. Und das ist halt auch ein bisschen enttäuschend, weil keine Ahnung, ich könnte positiv überrascht werden. Das Problem ist, ich habe vermutlich recht. Und das heißt dann nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es wird wahrscheinlich ein gutes Spiel sein. Aber es ist halt sowas, wo man schon weiß, was man bekommt. Genauso wie bei, Last of Us 2. Alles Gameplay, was ich gesehen habe, sieht aus wie Last of Us 1. Was Sinn macht, angesichts dessen, dass es der zweite Teil von Last of Us ist, aber es ist halt irgendwie.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch das Problem bei der Sache. Die Entwickler, oder noch nicht mal die Entwickler, wahrscheinlich eher die Publisher, die sagen sich halt, die Leute haben Spaß mit diesem einen Spiel gehabt, macht das gleiche nochmal in bunt. Oder in Schwarz-Weiß oder keine Ahnung. weil die Spieler wollen das ja auch, die sagen ja auch, hey, sobald die halt ein Spiel angefangen haben, das habe ich so oft damals schon irgendwie immer mal irgendwelchen Foren gelesen, ja, das ist ein ganz gutes Spiel gewesen. Mal gucken, beim zweiten Teil können sie es ja noch mal ein bisschen besser machen. Hier ein bisschen auspolieren und so weiter. Also es wird schon direkt, ich meine, selbst wenn noch kein zweiter Teil angekündigt ist, sagen die Leute immer schon direkt, ja, dann können sie es beim nächsten Mal noch ein bisschen besser machen. Und das wird dann auch gekauft. Und wenn die Leute das schon sagen, das heißt, die werden den zweiten Teil kaufen. Also ohne, dass da jetzt irgendwie groß was verändert werden müsste.
Ja. Und ich meine, zumindest die Leute kann ich schon verstehen. Mir ging es da ähnlich mit diversen Spielen, unter anderem Mirror's Edge, was dann nicht so richtig funktioniert hat. Aber das sind dann halt Sachen, die sind dann auf den zweiten Teil bezogen. Ah, wir reden ja jetzt meistens von dem 5., 6., 7. Teil.
Ja. Aber die Spirale wird ja weiter so fortgesetzt. Die Publisher denken, macht den nächsten Teil. Die Leute kaufen das einfach, weil dieser Name schon da draufsteht. Da finde ich das gut, wenn die Leute mal irgendwelche anderen Sachen ausprobieren können oder sonst irgendwas. Also, wo ich manchmal da auch ein bisschen, wenn die Innovationsflut ein bisschen da auch relativ arm ist, wenn die Entwickler mal freie Hand haben. Ich nenne jetzt hier mal als Beispiel hier Horizon Zero Dawn von Guerrilla Games. Die durften ja halt ein neues Spiel machen. Die haben ja vorher immer hier Killzone gemacht.
Ja.
Und dann durften die halt ihr eigenes Spiel mal machen. Da hat Sony denen halt freie Hand gelassen. Und es ist halt, ich meine, ich liebe Horizon Zero Dawn, aber es ist halt auch wieder ein Open-World-Action-Titel, der halt so funktioniert wie viele andere Spiele halt auch. Hat ein paar neue Elemente drin gehabt. Aber es ist jetzt kein groß innovatives Spiel gewesen.
Ja, absolut. Und ja, das ist halt das wirklich Enttäuschende. Nicht, dass es nicht genug Spiele gibt, auf die ich mich freue. Nächstes Jahr und eventuell übernächstes Jahr und so. Es ist halt nur, dass zumindest bei den meisten Ankündigungen weiß ich halt schon im Prinzip jetzt, wie das Spiel ungefähr aussehen wird. Und das ist halt sehr enttäuschend.
Ja,
und
aber vielleicht spricht ja auch aus uns nur so der frustrierte Gamer, der schon jedes Spiel gespielt hat. Ich meine, es gibt ja immer noch Spiele oder Spieler da draußen, die zum ersten Mal halt ein Open-World-Action-Spiel spielen, die noch zuvor noch kein anderes GTA zum Beispiel gespielt haben. Da, wenn die das erste Mal dann einen den Titel spielen, dann sind die natürlich total geflasht. Aber gut.
Auch wenn selbst da, gut, ich kann es jetzt schwer beweisen, aber ich wäre mir da noch nicht mal so sicher, weil selbst dann hast du ja irgendwie noch den Aspekt, dass irgendwie alle Spiele heutzutage alles sein müssen und haben dann so Spiele noch so richtig Raum zum Atmen. Ich fand es dann schon, ich fand es sehr auffällig. Ich bin ja wirklich jemand, der jeden GTA-Teil gespielt hat, so ziemlich zum Release-Zeitpunkt. Bis zum 5. Ja, dann habe ich alle gespielt, okay. Ja. Ich muss jetzt nur überlegen, weil ich habe nicht vor, GTA 6 zu kaufen, wenn es mal irgendwann rauskommt. Und ich bin ein bisschen abgefallen von Rockstar Games, aber tatsächlich von den GTA-Spielen habe ich alle so ziemlich zum Release-Zeitpunkt gespielt. Und ich fand, beim 5. Teil hat man dann halt schon gemerkt, dass man da weniger Raum zum Atmen gelassen hat. Und vielleicht war das in Reaktion zu GTA 4, wo viele gesagt haben, der Pseudorealismus ist ein bisschen zu langweilig, aber ich habe irgendwie, sind dann Leute noch so wirklich, wirklich beeindruckt von Spielen, wenn sie dann die ganze Zeit erstmal bombardiert werden mit all den Sachen, die sie jetzt machen können und müssen? Ich weiß es nicht.
Ich hatte, wo du das sagst, da muss ich nochmal God of War hervorholen. Ich war am Anfang ein bisschen erschlagen, weil ich hatte einen Hack'n'Slay. Nein, nicht gut, Hack'n'Slay habe ich nicht erwartet, weil ich ja schon genau wusste, was für ein Spiel da auf mich zukommt. Aber ich war von den Menüs ein bisschen erschlagen, weil du konntest ja hier die Waffe aufleveln, Punkte auswählen, wo du neue Fähigkeiten dann bekommst und so weiter. Mhm. Also das wollte ich alles gar nicht. Ich wollte eigentlich nur rumlaufen und Dinge. Da war das auch am Anfang direkt so viel, da dachte ich mir, boah, da kommst du, da steigst du nie durch. Oh gut, nachher habe ich es dann halt auch genutzt und dann kam ich auch problemlos dadurch. Aber das war viel zu viel am Anfang. Jetzt auch bei Witcher 3. Ich habe ja Witcher 3 angefangen. Ich mache ein Menü auf und plötzlich taucht so ein Tutorial auf. Hier, das kannst du anklicken. Drücke X, jetzt wähle dies aus. Obwohl ich noch gar nichts das machen wollte. Ich wollte einfach nur speichern. Und dann kommen noch irgendwelche anderen Tutorials dazu. Und das ist, wenn du so ein riesiges Menü hast, erschlag die Spieler nicht direkt damit. Mach das nach und nach, füg dann die Sachen hinzu. Am besten ist, wenn die Menüs eigentlich noch gar nicht da sind. Wenn du das noch gar nicht mal siehst, dass da noch irgendwas dahinter kommt. Dass das erst, aber ich weiß nicht, es gab irgendein Spiel, das das wunderbar gemacht hat, wo man nach der Hälfte vom Spiel noch irgendwas gelernt hat. Ach, welches war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Da kamen dann noch Sachen dazu. Dann dachtest du, boah, das geht ja auch noch. Und dann war man aber froh darüber, weil dann hat man wieder was Neues gehabt, weil man sich an die anderen Sachen schon gewöhnt hat. Aber das ist jetzt eher so ein Rage über die Möglichkeiten in Spielen manchmal.
Ja, aber ich finde, es hängt halt so ein bisschen damit zusammen. Ich habe halt, es ist halt reine Spekulation, weil ich nicht sagen kann, weil ich halt ein Veteran bin und Elite und 1337 und so. dass ich nicht das Gefühl habe, dass Leute heutzutage groß von Spielen beeindruckt werden können, weil es halt halt alles so vollgepackte Affären sind, wo ich da teilweise das Gefühl habe, dass man gar nicht mitkriegt, so, oh, das Spiel hat schöne Grafik, ist ja ein Ding. Zum anderen auch halt sehr ähnliches vom Spielgefühl her, weil ich war halt, quasi dabei, in Anführungsstrichen, als Open-World-Spiele richtig groß wurden. Und ich konnte das dann halt verstehen und hatte dann auch, fand das dann halt auch interessant, dass zum Beispiel jetzt ein GTA 3 hatte auf einmal eine richtige Atmosphäre in dem Sinne, dass du irgendwie, wenn du irgendwie außerhalb von der Map irgendwo außen an der Map rumgerannt bist und es halt irgendwie Abendstunden waren, dass du halt dann entsprechend so sehr, sehr ambienten Ton hast und da halt sehr viel Ruhe hattest und das halt sowas Ungewohntes war. Heutzutage sind die Spiele ja alle so sehr ähnlich.
Ja, genau. Weil alle haben auch irgendwie Open World irgendwo reingeklatscht. Ich meine, brauchte Tomb Raider musste Tomb Raider ein Open World Spiel werden? Also das hat mich jetzt hier dann das fand ich ätzend, weil ich bei Tomb Raider war ich es mal gewöhnt halt gerade. Na gut, das ist halt der Reboot, war halt quasi neues Spiel, muss man ja einfach so sehen. Aber ich weiß nicht, das hat das Spiel auch gar nicht gebraucht eigentlich, dass du halt
ja, mal ja, umlaufen kannst. Ich sehe das tatsächlich ähnlich, weil ich habe den ersten Tomb Raider Reboot sehr gemocht. Aber ich war dann auf einmal irritiert, dass so das letzte Drittel oder so ja dann sehr Open World war, so von wegen, du hattest dann auf einmal so eine Hub-Area, ja, wo die ganzen Leute, die du zwischendurch gerettet hattest, irgendwie rumstanden und Sachen gesagt haben. Und dann musstest du teilweise zu alten Maps zurück, wo ich mich dann auch so gefragt habe, so das Spiel ist vorher immer ganz gut so gelaufen und kam immer was Neues und jetzt sagt es mir auf einmal, geh zu den anderen Sachen zurück und wo ich dann so denke, so ist mir jetzt egal, dass ich dann irgendwie 3-4 Stunden mehr davon habe, wenn ich jetzt noch die Sachen erledigen kann. Es wäre schöner, wenn das Spiel einfach so weitermacht und zum Ende kommt und ja.
Genau. Dass dieses Open World überall draufklatschen, fand ich Mist. Das fand ich schon als sie das bei Rennspielen mit angefangen haben, quasi. Also diese, ich glaube, das war irgendein Need for Speed, was damit angefangen hat, wo man dann halt überall rumfahren konnte. Was ist aus diesen Arcade-Rennspielen geworden, die eine feste Strecke haben einfach?
Ich stimme dir da absolut zu. Ich meine, Rennspiele, Arcade-Rennspiel-Fans haben es ja sowieso schwer, aber mich hat das auch schon sehr schnell gestört. Ich meine, war damals cool bei Need for Speed Underground 2 und bla und blub, aber ja, ich mag es auch lieber irgendwie schön designte Strecken. Ich habe jetzt auch letztens nochmal Ridge Racer Type 4 gespielt. Und ich vermisse auch dann einfach solche Strecken, wo dann auch so ein Helikopter vorbeifliegt. Und das ist ja, cool, weil genau. Da fliegt ein Helikopter vorbei. Und
das links und rechts, was passiert hier. Ja, genau, das vermisse ich total.
Und diese Sachen, die du irgendwie bei Open-World-Spielen alle nicht hast. Und etwas, was mich dann auch aufregt bei den Forza Horizon-Titeln, die sehr exzellente Titel sind. Aber da bist du dann halt auch immer angewiesen darauf, wenn du ein Rennen fahren willst, dann musst du dahin fahren, wo das Rennen stattfindet. Und dann fährst du das Rennen. Und dann fährst du von da wieder zurück zum Beispiel zu einer Garage, um das Auto zu wechseln. Und was auch immer. Du kannst zwar Fast Travel machen, aber das kostet Geld. Und einerseits ist dann wahrscheinlich so die Überlegung in den ganzen Meetings und so, ja, die Leute mögen Rennspiele, von daher sollten sie so viel Auto fahren wie möglich, aber ich will eigentlich nur die Rennen fahren.
Ja, also das ist jetzt so ein bisschen abgeschweift, aber ich vermisse diese alten Arcade-Rennspiele. Ich habe ja damals gerne hier, was war das, Vanishing Point zum Beispiel gespielt. Das waren halt, du hattest komplett unterschiedliche Strecken gehabt. Ich meine, du hattest, ich weiß nicht, waren nicht so viele, 10, 12 Strecken oder so. Du hattest eine Schneelevel, dann hattest du einen im Grand Canyon. Aber alle waren halt wirklich bunt und dann passiert links, und wie du schon sagst, ein Helikopter oder ein Zeppelin oder sonst irgendwas. So geskriptete Sachen, die einfach passieren, die interessant sind. Also das vermisse ich. Also das sind diese klassischen, ich sag mal, so mehr so Sega-Rennspiele, die waren ja damals immer so bunt und sehr, sehr, sehr populär. Aber das hat man ja gar nicht mehr. Das finde ich total schade, dass es sowas
auch,
nicht mehr gibt.
Auch Burnout. Alle Leute lieben Burnout Paradise. Ja. Ich habe es damals nicht gemocht. Ich habe damals Burnout Paradise nicht gemocht, weil
Ich auch nicht.
Unter anderem, gut, zugegebenermaßen bei Burnout, das hatte schon immer so ein bisschen das Problem, dass es nicht sehr viel Variation bei den Strecken gab, aber es gab mehr Variationen bei den Strecken. Und ja, ja. Jetzt gab es dann halt die Stadt und so ein paar Sachen außerhalb, aber so ziemlich jede Strecke hatte dann irgendwie immer dieselben Parts, weil das irgendwie immer dieselben Schnittpunkte waren. Ja, solche Sachen dann halt. Und ja, dann halt eben das, was ich gerade gesagt habe, dieses, um irgendwas zu machen, muss man erstmal dahin fahren, weil jeder Mensch will ja fahren, aber ich will dann nur fahren, wenn es wichtig ist.
Ja, geht mir genauso. Also ich habe ja auch Burnout 3 und 4, eigentlich von 2 bis 4 fand ich eigentlich alle sehr, sehr gut. Ich glaube, den vierten fand ich nicht mehr ganz so gut, aber dann Paradise, das fand ich total doof. Also vor allen Dingen hatte ich auch Orientierungsschwierigkeiten bei den Rennen bei Paradise. Ich will einfach fahren, schnell fahren und die Pfeile sollen mir direkt zeigen, wo ich hin muss. Also direkt ohne. Es soll auch so entwickelt sein, dass diese Strecke, also die soll genauso gebaut sein, dass du da gut fahren kannst. Ja. Nicht so einfach, du hast eine Stadt und dann gucken wir mal, wo man da lang fährt.
Ja. Und halt, es sollen immer coole Rennen sein. Es soll nicht irgendwie das dritte Rennen sein, damit du dich qualifizierst für das coole Event.
Ja. 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 Naja, aber da haben sie halt Open World drauf geklatscht. Ich glaube, es gibt kaum noch ein Rennspiel, was keine Open World hat. Das ist so.
Ja, dann wiederum, es gibt kaum noch Rennspiele. Wenn du jetzt halt ein Rennspiel hast mit abwechslungsreichen Strecken, dann musst du halt eine Rennsimulation spielen. Aber das ist dann halt eine Rennsimulation.
Ja. Ich meine auch schon tatsächlich Arcade-Rennspiele. Also, ja, das ist halt tatsächlich. Naja, gut.
Aber ja, das gehört halt alles zu dem großen zusammen. Alles ist irgendwie heutzutage Open World, alles ist ein bisschen RPG und ja, einerseits ist es halt doof, weil manchmal möchte man halt nur diese simpleren Sachen spielen, ohne dass man sich groß in das Spiel involvieren will, was natürlich das ist, hauptsächlich die Publisher haben wollen, dass man ein Spiel hat, wo man sich involviert, wo man dann Monate dabei ist, was dann idealerweise Games as a Service ist, dass du dann Jahre in dieses Spiel investierst. Weil dann noch immer wieder neuer Content rauskommt. Aber das will man ja nicht bei all jedem Spiel machen.
Nee. Das funktioniert auch nur bei entsprechenden Spielen. Hier bei Monster Hunter World macht das zum Beispiel Sinn, weil es ist halt ein Online-Spiel, wo du halt mit Monstern kämpfst. Da brauchst du natürlich Events, damit du halt neue Monster oder besondere Monster jagen kannst. Aber das kannst du nicht überall draufklatschen. Manchmal frage ich mich auch, was die Leute sich so bei, na gut, es geht ja auch immer mehr in Richtung Online. Das sind ja auch so ein paar Sachen, was die Leute, also die Publisher wollen ja die Spieler an sich binden. Das heißt, wie du schon sagtest, es soll ein möglichst langes Spiel sein. Das heißt, die werden auch manchmal ein bisschen gestreckt, was man als Spieler leider dann auch merkt, weil da fehlt dann halt Inhalt. Das ist dann halt, sich Sammelaufgabe und sonst irgendein Mist. Und ja, nur damit du halt länger dabei bleibst, damit du das Spiel nicht so schnell wieder verkaufst. Ich glaube, früher war das mal so, dass jedes Spiel brauchte einen Multiplayer-Modus, wurde draufgeklatscht ohne Ende. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so schlimm. Dafür kommen wir jetzt mehr reine Online-Spiele. Da weiß man auch nicht, wo die Reise hingehen soll. Naja, mal gucken. Aber ich habe das Gefühl, von zumindest von den Spielmechaniken, Gameplay-Dingern, da fällt den Leuten nichts mehr Neues ein. Überhaupt nicht. Das kann man nur noch von den
Beziehungsweise oder sie wollen es halt nicht riskieren und sie wollen im Prinzip genau das, wo wir halt das Problem haben, Spiele, wo man schon vorher weiß, was man bekommt.
Ja. Davon gehe ich aus. Die Publisher sagen sich, wir brauchen nichts Neues, wir machen genau das, was erfolgreich ist. Und wie wir ja schon festgestellt haben, die klauen ja dann auch, wenn irgendein Konzept wie Battle Royale, wenn das super funktioniert, dann sagen die sich auch, das brauchen wir auch. Klatscht das auf jedes Spiel drauf, das wir haben. Manchmal passt das auch nicht.
Ja, und ich meine, um da jetzt so ein Gegenbeispiel zu nennen, was ich mir dann mehr wünschen würde, ist, was ich da einen guten Konterpunkt fand, weil ich meine, zugegebenermaßen, das sind halt alles auch keine super neuen Probleme. Es sind Probleme, die schon seit Jahrzehnten existieren.
Ja, natürlich.
Aber dann denke ich halt darüber nach, ich denke halt wirklich über die Metal Gear Solid-Reihe nach.
Ah, ja, ja.
Wo es dann wirklich so war, du hast den Trailer von dem zweiten Teil gesehen und es war irgendwie, oh, man rennt jetzt in New York rum und es ist auf einem Schiff und es ist Regen und Wetter und die Leute suchen da jetzt und es ist dann halt so, es war dann halt irgendwie immer so viel von dem Versprechen von was Neuem, wo du dann halt auch nicht so richtig wusstest, worauf du dich einlässt. Ich meine, gut, bei Metal Gear Solid 2, das war dann ja quasi der größte Troll, die größte Überraschung von Kojima, weil man da ja wirklich, bis man das Spiel hatte, nicht wusste, worauf man sich genau einlässt.
Ja, das
aber
war
es war dann halt auch bei den anderen Spielen so. Bei Metal Gear Solid 3 kann ich mich erinnern, es hat überraschend lange gedauert, bis man erstmal herausgefunden hat, dass das Spiel in einem Dschungel spielt. Und dann hieß es, das Spiel spielt in einem Dschungel.
Ja, ja, da war ja das...
Die und dann wurde ein bisschen gezeigt, du musst was essen und so. Aber es war dann halt so... das waren dann halt Spiele, wo dann der Hype interessanter war, weil man dann nur wusste, wow, das Spiel spielt in einem Dschungel und es ist Metal Gear Solid. Was bedeutet das jetzt für das Spiel? Genauso dann bei Metal Gear Solid 4 mit, es spielt auf aktiven Kampf auf Battlefields. Ich weiß jetzt das deutsche Wort nicht. quasi in aktiven Kriegszonen, wo dann halt andere Krieg machen und du bist dann halt irgendwie so eine dritte Partei, die sich mit anderen anschließen kann und an allen vorbeischließen kann. Was bedeutet das für das Spiel? Und dann selbst Metal Gear Solid 5 war dann halt
Open World.
Oh, es ist Open World? Was dann einerseits war, wo man dann so Open World, aber andererseits sah es dann halt trotzdem interessant genug aus, dass du dir dann halt dann, dass es dann halt interessant war und dass du spekulieren konntest, was bedeutet Open World jetzt für Metal Gear Solid? Und
ja, also da muss ich sagen, auf Open World hätte man gut verzichten können bei dem Spiel.
Technisch gesehen war Metal Gear Solid 5 auch kein Open World Spiel, meiner Meinung nach. Es hatte eine Karte. Es war ein Spiel auf einer Open World Karte. Also ich finde, da hat es jetzt nichts falsch
gemacht. Ja, also ich liebe Metal Gear Solid 5. Also ich habe es wahnsinnig gerne gespielt. Wie ich festgestellt habe, laut diesen, es gab jetzt vor ein paar Tagen so von Sony so, hier, du kannst jetzt dein Video erstellen von deinen Spielen. Dann hat er dir so ein Video erstellt von den Spielen, die du spielst, mit so ein paar Statistiken. Und Metal Gear Solid 5 war das Spiel, das ich am längsten gespielt habe, offensichtlich auf der PlayStation 4.
Ich glaube bei mir tatsächlich, ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht.
Das ist ganz interessant.
In den Top 3.
Ja, Top 3. Bei mir war es tatsächlich Metal Gear Solid 5, Persona 5 und noch irgendwas mit 5. welches 5 war das? Ach, Disgaea 5, genau. Das waren so meine Top 3 Spiele, also die ich am längsten gespielt habe. Der fünfte Teil muss immer gut sein, habe ich so das Gefühl. Ja.
Persona 5 ist auch ein interessantes Beispiel.
Ja.
Einerseits, gut, das Gameplay ist, glaube ich, so ziemlich immer das gleiche. Ich meine, 3, 4 und 5 sind, glaube ich, so ziemlich vom Gameplay her gleich. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja,
als jemand, der hauptsächlich 5 gespielt hat und ein bisschen was von 3 und 4. Aber dann waren halt viele Fragen offen mit dem Setting und wie das Setting anders ist und wie sich dann die Story daraus entwickelt. Auch wenn du wusstest, dass das Framework ist, du bist irgendwie ein Teenager und du musst mit anderen Leuten rumhängen, damit du besser kämpfen kannst.
Ja, aber da muss ich sagen, da bin ich ganz glücklich, dass sie sich jetzt, ich meine, das ist ja sehr, sehr stark runtergebrochen auf RPG-Ebene, meine ich jetzt, also auf Gameplay-Ebene. Du hast wirklich typisch rundenbasierte Kämpfe. Das ist halt jetzt nicht irgendwo, wo jetzt irgendwas anderes draufgeklatscht worden ist von irgendwelchen anderen. Es hat keinen Battle-Royale-Modus zum Beispiel, was seltsam wäre, aber ich glaube, das liegt auch eher so daran, dass also bei den, ja, ich sag mal, bei den typisch japanischen Spielen ist es, glaube ich, eher tatsächlich so ein bisschen, dass die weniger sich von anderen Sachen beeinflussen lassen oder beeinflussen lassen wollen. Ich weiß es nicht genau. Will ich jetzt aber auch jetzt nicht hier so als.
Ich meine, jein, da könnte man jetzt lange spekulieren. Es gab ja auch mal eine ganze lange Zeit, wo Capcom dann gemeint hat, irgendwie.
Ach so, ja.
So müssten man amerikanischen Spielen nacheifern, was dann irgendwie komplett in die Hose gegangen ist.
Ja, ja, das Resident Evil.
Das weiß man nicht komplett genau, aber ja, es ist dann halt, Keine Ahnung, das sind dann halt einfach so Spiele, wo ich halt auch den Hype vorher interessanter fand, weil entweder wusste man nicht so richtig, worauf man sich bei dem Spiel einlässt und ist dann umso gespannter, wenn das Spiel rauskommt, oder es gab dann zumindest noch irgendeine Sache, wo man nicht so richtig wusste, was kommt. Und ja, wenn ich halt jetzt so vorausschaue, bei den meisten Spielen habe ich halt sehr stark das Gefühl, dass ich weiß, was kommt.
Ja, ja, das ist richtig. Da muss ich aber hier nochmal, ich sag mal, ein Beispiel für eine Weiterentwicklung von dem Spiel nennen, und zwar hier von Resident Evil 3 auf Resident Evil 4. Resident Evil 4 hat ja das Spielkonzept ja nochmal komplett überholt. Das heißt, die hatten jetzt da zwar so von der Thematik her, von der Geschichte her, haben sie quasi angeknüpft, aber sie haben das Gameplay halt geändert. Das heißt, sie hatten nicht einfach das Gleiche nochmal gemacht, sondern sie haben wirklich eigene Gedanken gemacht. Also da hat es dann halt jetzt den Leon S. Kennedy, der halt mit so mehr so ein Shooter-Manier schießt, also mit Überblick über Schulter, nicht mehr diese fixen Kamera. Gut, das ist jetzt nur Perspektive quasi. Aber das war halt sinnvoll weiterentwickelt. Deswegen war das Spiel, glaube ich, auch so erfolgreich, weil das halt wirklich, das war eine sinnvolle Weiterentwicklung. Ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß damit. Das haben
Manchmal 7 war dann ja auch wieder.
Ja.
Dann auch wieder quasi ganz was anderes, nachdem das Spiel dann auch wieder so langsam bis 6, manche sagen sehr schnell, stagniert ist. Und das ist halt schon, also das ist ein, also Resident Evil ist durchaus ein positives Beispiel.
Ja, definitiv, definitiv. Also ich meine,
kann man jetzt diskutieren bei dem Remake von dem zweiten Teil jetzt, auf das ich gespannt bin.
Ich bin auch wahnsinnig gespannt, ich freue mich wahnsinnig darauf.
Dass das jetzt wieder so ein bisschen vorhersehbarer ist als Spiel, aber gut, A, es ist halt ein Remake und B, da ist es halt so ein bisschen es ist dann halt zumindest interessant zu sehen, wie sich dann so die Mischung ergibt aus quasi der Resident Evil 4 Perspektive, aber nicht dem Resident Evil 4 Pacing, weil alles von dem, was ich gesehen habe, sieht ja nicht aus, als würde es ein Actionspiel werden in dem Sinne.
Richtig.
Und ich hoffe dann auch halt einfach, dass dann zum nächsten richtigen numerischen Resident Evil Titel dann auch wieder da was anderes ist und dass das halt auch wieder seinen Zyklus folgt.
Ja, vielleicht wird es jetzt auch wieder 3 Teile geben, die
immer wieder auf neue Ideen zu kommen. Und ich meine, wo du jetzt auch Resident Evil 4 erwähnst, das war ja auch so eine absolut goldene Ära, schon allein, wenn man einfach nur auf Capcom schaut, die ich halt heutzutage auch so ein bisschen vermisse. Diese ganze Capcom-Ära von Metal Gear Solid 4, wo sie dann diesen komischen Exklusivvertrag mit Nintendo geschlossen haben. Die ganzen GameCube-Spiele, die dann im Endeffekt alle auf anderen Konsolen rausgekommen sind.
Ja, ja, aber das war, Metal Gear Solid ist Konami, nicht Capcom.
Naja, aber wir haben jetzt ja von Resident Evil 4 geredet.
Ach so, okay. Ja, ach so, du meinst die Ära. Ach so, die Zeitära.
Ja, also halt die Ära. Neben Resident Evil 4 kam dann ja noch Killer 7 raus. Ein Spiel, wo heutzutage noch Leute Probleme haben zu sagen, was das genau für ein Spiel ist. Aber es war ein exzellentes Spiel und ein sehr erinnerungswürdiges Spiel.
Ja, die machen
auch immer noch. Zu dem Zeitpunkt kam ja auch Beautiful Joe raus.
Beautiful Joe, ja, genau.
Dann kam PN03 raus, was ein sehr cool aussehendes Spiel war, aber dann war es Mist und nee, man kann nicht immer gewinnen.
Aber sie haben was Neues gemacht, ne? Also
ja, und Okami kam auch ungefähr in der Zeit raus.
Ja, ja, müsste ja, auch, ja, ja, ja. Müsste auch in der Zeit raus. Das stimmt, du hast recht, da kam sehr viel Innovatives auch raus. Ja,
und
Katamari Damachi kam raus.
Ja, ja, ja. Aber ja, das sind jetzt halt quasi nur Spiele von Capcom und es waren halt alle so Spiele, die dann halt wirklich noch so einen Touch hatten, dass man vorher nicht wusste, was es ist. Und das ist einfach das, was ziemlich cool ist und was halt heutzutage so ein bisschen abgeht.
Ja, das vermisse ich auch so ein bisschen. Aber naja, gut, wir sind auch ein bisschen informierter. Also ich meine, es gehört noch dazu. Ich meine, natürlich ist es halt auch die Innovationsarmut ist wird noch ein bisschen verstärkt dadurch, dass wir halt schon vorher wissen, was für Spiele da kommen. Wir kennen ja, wenn ein Spiel erscheint, dann haben wir schon stundenlange Gameplay-Videos gesehen, Trailers und Informationen gelesen.
Naja, ich meine, gut, damals war ich noch nicht so viel im Internet unterwegs, aber es gab dann immer noch die Hefte mit den DVDs, wo dann sehr lange Gameplay-Sachen bei waren. Ich weiß nicht, ob es ungefähr so zu vergleichen ist, auch wenn ich schon weiß, was du meinst.
Ja, es ist, das gab es damals natürlich auch, aber ich finde, es ist ein bisschen extremer in der aktuellen Zeit. Also es werden ja auch Spiele viel, viel früher angekündigt. Also man weiß ja schon Jahre vorher, wann ein Spiel erscheint oder wann es ungefähr kommt. Gab es damals auch. Ja. Aber das war...
Da war dann tatsächlich der Unterschied. Da stand dann irgendwie in einem Magazin auf einer Zeile: Oh, es kommt irgendwann ein Spiel namens Okami raus und die Leute entwickeln das. Die haben das und das vorher entwickelt. Und man denkt so, okay. Ja. Und ein paar Monate später kam dann irgendwie Gameplay-Material. Hey, das sieht ja interessant aus. Man weiß es nicht.
Ja, es ist manchmal auch schwierig, innovativ zu sein.
Ich meine, das absolut. Es wäre nur halt schöner, wenn es nicht so offensichtlich wäre, dass das heutzutage nicht so wichtig ist. Also, dass das weniger offensichtlich wäre, dass es heutzutage nicht so wichtig ist.
Ja, Innovation kannst du aber auch schlecht verkaufen manchmal. Also zumindest aus Sicht der Publisher ist es sinnvoll, wenn man halt einen Gameplay-Trailer oder noch nicht mal einen Gameplay, sondern einen Render-Trailer zeigt, von altbewährten, damit die Leute wissen, was es ist und wenn es besonders gut aussieht. Ich denke mal, die meiste Kraft geht halt in die Optik rein. Also
Ich meine, absolut und klar, es ist halt auch ein Riesenrisiko, weil das jetzt halt auch Millionengeschäfte sind, dass sie da immer so aus Sicherheit fahren müssen.
Ja, klar, die müssen auch, ja.
Die bewerten Sachen und dass, wenn du irgendwie zu einem Publisher gehst und denen als Entwickler ein Spiel verkaufen willst, die dann halt auch irgendwie erstmal eine gewisse Sicherheit haben wollen, dass du denen halt sagen kannst, so von wegen, wir wollen das und das, unser Spiel wird sich gut verkaufen, weil es ein bisschen wie das und das Spiel ist und das hat so und so viele Userzahlen und so. Ja. Andererseits ist das dann natürlich meiner Meinung nach auch dann wieder so ein bisschen so diese typische kapitalistische Kurzsichtigkeit, weil keiner hat gesagt, dass keiner hatte jetzt irgendwie Zahlen in der Hinterhand, dass PUBG ein Riesenhit wird und so weiter. Und es wird dann auch jetzt genug Firmen geben, die dann irgendwie mit Battle Royale Ideen auf die Hose auf die Schnauze fallen, ja. Weil andererseits ist es dann halt auch, bis dann mal die ganzen Zahlen und Metriken und User-Feedback da ist, um zu sagen, oh, das verkauft sich, dann ist es ja im Prinzip schon vorbei.
Ja, klar. Aber das ist ja auch das Beschissene daran. Also wenn man da so, ich sag mal, aus Publisher-Sicht so wahnsinnig nüchtern rangeht. Eigentlich müsste Spieleentwicklung ja eher nach dem Format funktionieren, dass jemand eine Idee hat, für ein cooles Spiel und das dann halt umsetzen möchte. Heutzutage, wenn ein Publisher, die geben ja meistens die Spiele in Auftrag, die haben ja Studios, die sagen, hey, du machst jetzt dieses und jenes Spiel. Die gehen halt tatsächlich so vor, hey, komm, PUBG ist jetzt wahnsinnig erfolgreich, auch wenn das dann halt jetzt ein Jahr später ist, wie du schon sagst, weil die Zahlen ja dann erst da sind. Und dann kommen jetzt alle Sachen jetzt mit Battle Royale raus. Das ist so.
Es ist halt keiner mehr so richtig gewillt, Trends zu setzen.
Ja, genau.
Und ich meine, dass die Sache ist auch, in gewisser Weise ist das auch zu erklären, angesichts dessen früher, ich meine, so einen richtigen Indie-Markt, Indie-Spielemarkt, der nach außen gegangen ist, den gibt es ja erst so seit 2004, 2005 mit Xbox Live Arcade, mit PlayStation Network, mit VWare oder was, wie auch immer das hieß.
Der eShop, ja.
Ja, das ist halt dann heutzutage so der Ersatz dafür, dass dann halt Leute so in die Richtung gucken, was so dann gerade die Trends sind. Aber so richtig macht mich das auch nicht glücklich, weil ja, einerseits ich spiele sehr viel und sehr gerne in die Spiele mit, weil das halt dann halt, das ist noch am ehesten das, wo dann halt die interessanten Sachen sind und wo du dann halt Spiele hast, wo du vorher absolut nicht weißt, was dich erwartet.
Wo du noch überrascht werden kannst.
Aber andererseits ist es dann halt, dass Indies dann auch sehr viele Risiken eingehen müssen und dann auch sehr viel zurückgehalten sind bei dem, was machbar ist. Und selbst da habe ich halt schon, dann schon gemerkt, zum Beispiel jetzt ein aktuelles Spiel, was ich spiele, was sehr unterhaltsam ist, ist Ashen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört
habt. Ja, habe ich gehört, ja.
Was sehr unterhaltsam ist, aber gleichzeitig ist es halt irgendwie sehr Dark Souls.
Ja.
Wo ich dann so denke, so, ja, cool.
Na gut.
Ist das halt quasi, wenn Leute nicht schnell genug Dark Souls rauskommen, dann können sie das nebenbei spielen. Also ja, da gut. Geht irgendwie auch schon die Richtung dahin, auf Sicherheit zu spielen, was dann halt irgendwie bei Indies noch verständlicher ist, weil ja, die gehen dann halt auch komplett pleite, wenn ein Spiel bei denen nicht hinhaut.
Obwohl, ich glaube, da geht es auch tatsächlich auch, spielt sehr häufig die Rolle, dass es da Leute dahinter stecken, die ein Spiel besonders gerne mochten und deswegen ein ähnliches Spiel herausbringen wollen.
Schon auch. Ist halt schwierig, weil man kann halt nicht in die Köpfe von den Leuten reingucken, aber worauf ich hinaus will, ist so richtig das System funktioniert halt auch nicht irgendwie zu sagen, oh, wir gucken jetzt, wo bei den Indies die großen Hits sind und dann machen wir quasi eine aufpolierte Version davon.
Ja.
Es ist halt so eine Sache, weil keiner traut sich, aber irgendwer muss Trendsetter sein.
Es kann ja immer meistens nur einer sein.
Es kann an sich immer nur einer sein und diese ganzen Trendsetting-Sachen, die sind dann halt auch viel mit Misserfolgen verfolgt, aber andererseits, die Alternative ist halt, dass alle 2 Jahre ein Battlefield rauskommt, wo ich mich dann halt auch frage, so.
Jedes Jahr 2.
Wie lange braucht man das?
Ja, ich weiß, was du meinst. Klar, ja, definitiv.
Wie lange braucht man die Ubisoft-Spiele, wo immer mal wieder man das Gefühl hat, dass dann mal was Neues dabei ist, wie eben jetzt bei Assassin's Creed Origins und Odyssey, und man dann irgendwie nach 5 Stunden merkt, es ist doch wieder nur ein Ubisoft-Spiel.
Ja. Ach, das ist genauso mein Feeling, was ich bei Origins hatte.
Ich habe ja eh ein persönliches Problem damit, beziehungsweise es ist halt etwas, was für mich super das Problem zusammenfasst, und es ist auch ein Ubisoft-Spiel, ist Beyond Good and Evil 2.
Oh, ja, gut, dass du es sagst, ja.
Kam jetzt auch wieder neues Gameplay-Material aus. Ich meine, ich bin sowieso sehr negativ voreingenommen dagegen, weil es halt absolut nicht mehr wie Beyond Good and Evil aussieht, und warum dann den Namen noch verwenden. Aber es ist halt auch, es ist eine große Online-Welt und man hat Destiny-artige Klassen und man kann durch die Gegend fliegen und es gibt ganz viele Planeten zu erkunden.
Ja, das ist
und Sachen zu entdecken und alles das, was einerseits irgendwie spannend auf dem Papier klingt, aber dann ist es halt immer nur eine Checkliste, die man abarbeiten muss.
Ja, also es ist schön, dass du das sagst. Also das ist bei manchen Sachen tatsächlich so. Warum nennt man das jetzt noch Beyond God and Evil 2? Man könnte es vielleicht noch als Untertitel irgendwie nennen, weil es ja im gleichen Universum spielt wie Beyond Good and Evil, aber es hat ja mit dem ersten Teil überhaupt nichts mehr zu tun.
Ja, und wenn man ganz zynisch, ich meine, die zynische Antwort ist dann halt darauf, warum sollte man es nicht Beyond Good and Evil 2 nennen? Alle Spiele sind eh gleich.
Ja, naja. Und wenn wir jetzt das nochmal so, wir haben vorhin noch Resident Evil gelobt, weil die halt Sachen geändert haben von 3 auf 4. Hier finden wir es jetzt scheiße, aber es ist halt, weil es ja ein ganz anderes Konzept ist, ist ja eine ganz andere Spielart. Also das mal zu verdeutlichen. Aber es ist, ich bin da vollkommen bei dir.
Es ist halt nicht so. Aber es ist halt trotzdem noch gut, wenn man jetzt vergleicht, ich sag mal, Resident Evil 2 und Resident Evil 6, ist das irgendwie ein dramatisches das ist kein Resident Evil mehr.
Ja, richtig, genau, stimmt.
Aber ich sag mal, so viel wie dann auch Resident Evil 4 neu gemacht hat, war dann halt noch trotzdem irgendwie das Gefühl da, dass dann halt auch sehr viele alte Sachen übernommen wurden. Und natürlich sind dann auch Leute auf die Barrikaden gegangen, und ich sehe Leute heute noch, die so dann sagen, Resident Evil 4 war Müll, weil das ist nicht das, was ich von einem Resident Evil Spiel will. Und das ist okay, aber es war dann halt noch eine etwas, es war dann halt noch eine Entwicklung, die dann halt nicht so ganz war. Ich finde halt, es ist nicht zu vergleichen mit heute, wo dann halt jedes Spiel so seine Sachen haben muss.
Naja.
Quasi genau dasselbe, was ich jetzt gerade immer sage, was von dem Spieler verlangt wird. Quasi Checklisten abarbeiten ist dann ja irgendwie dasselbe für die Entwickler. Checklisten abarbeiten. Hat das Spiel RPG-Elemente? Hat das Spiel irgendwie aufwertbare Waffen? Hat das Spiel idealerweise irgendeine zusätzliche Monetarisierungsgelegenheit?
Ja.
Gibt es irgendwie einen passiven oder aktiven Multiplayer, wo die Leute involviert sind? Gibt es irgendwie eine große Spielewelt mit vielen, vielen Collectibles, wo du dann halt stundenlang damit beschäftigt bist und dann halt irgendwie eine Erweiterung rausbringen kannst, wo du dann halt 2 Stunden Story-Content hast und dann nochmal 5 Stunden zusätzliche Collectibles, die du einsammeln kannst.
Ja, ist schon. Naja, vielleicht zum Abschluss noch so eine allgemeine Frage. Wann wurdest du das letzte Mal so überrascht von einem Spiel? Also wo du jetzt sagst, das war jetzt halt Sachen, die du nicht erwartet hast, also in positiver Hinsicht.
Es ist vermutlich jetzt nicht so schlimm, aber mir fällt... Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen. Ich meine, es ist vermutlich nicht so schlimm. Es sind immer wieder Spiele raus, die mich sehr positiv überraschen oder wo ich dann auch sage, das ist mal wirklich cool. Ich meine...
Da fällt dir nichts ein.
es fällt mir wirklich schwierig. Ich meine... Wie gesagt, ich war halt zum Beispiel war ich halt zuletzt auch bei Metal Gear Solid 5 voll an Bord, weil gut, einerseits ja Open World, aber andererseits da noch so viele offene Sachen und so viele interessante Sachen und so viele Sachen, die man vorher nicht gesehen hat, wo man sich genug fragen konnte, so, oh, was ist dahinter? Und dann halt auch die notgedrungene Splittung in Dingens in Ground Zeroes und in Phantom Pain.
Ja, richtig, genau.
Wo ich dann sagen muss, im Nachhinein fand ich es sehr cool, weil ich habe sehr, sehr viel Ground Zeroes gespielt und ich war sehr umgehauen davon, was man dann auf einmal alles mit dem Spiel machen konnte, was dann halt selbst in Metal Gear Solid 3, was ja schon ein bisschen in die Open-World-Richtung ging, möglich war.
Ja, ist richtig. Ja, stimmt, jetzt fällt mir auch ein, was bei dem Open World von Metal Gear Solid 5 so ein bisschen anders ist. Du hast da halt keine Erkundung quasi. Du weißt ja genau, wo du hin musst.
Ja, oder gehst du hin? Du kannst es machen, aber du machst es nie. Also,
nee, warum auch?
Man kann technisch gesehen muss man halt nicht am Ende von einer Mission mit dem Helikopter wegfahren. Man kann an sich auch in der offenen Welt rumfahren, aber es hat kein Mensch gemacht, weil man
muss es nicht tun. Richtig. Naja, gut. Ich kann ja sagen, ich wurde von hier Let's Go Evoli überrascht, aber auch nur, weil es das allererste Pokémon gewesen ist, was ich je gespielt habe.
Oh, okay, okay.
Deswegen war für mich alles ziemlich neu in dem Spiel. Obwohl das natürlich auch eigentlich viel Rollenspiel ist mit rundenbasierten Kämpfen und so weiter. Also es ist halt schon sehr rollenspielmäßig. Also, aber es war für mich eine neue Erfahrung. Ja, das sind
so
Sachen,
da wollte ich jetzt nicht so unbedingt überlegen, weil sonst könnte ich dann zum Beispiel sagen, ich war von Bloodborne sehr positiv überrascht, weil ich nie so richtig was mit Dark Souls anfangen konnte. Aber Bloodborne hatte dann irgendwie genau die Änderungen, die ich in einem Dark Souls brauche, damit ich es mochte. Und darum habe ich The Bloodborne sehr gemocht.
Ja, gut, stimmt, das kann man so nicht sagen, das ist schon richtig. Ja, also es ist halt schwierig, was ist denn dieses Jahr überhaupt alles erschienen, weiß ich gar nicht genau, also was das so ein bisschen überrascht hat.
Lass mich mal auf meine Spiel des Jahresliste gucken. Und dann mal herausfiltern, was davon kein Double- oder Triple-A-Spiel ist.
Ja, das ist schwierig, ich finde hier gar nichts. Octopath Traveler, aber das ist auch nur, weil es hat ja nichts Neues gemacht, es hat ja auch nur wieder ein ganz altes Rollenspielprinzip aufgefrischt.
Oh ja, das hätte ich möglicherweise erwähnen können. Ich war sehr positiv überrascht und dann sehr gehypt und sehr, sehr angetan. Wie du dich dann vielleicht noch erinnern kannst an Tetris-Effekt.
Ja, stimmt.
Das war ein Spiel, was ich absolut haben wollte. Tetris-Effekt. Genau die richtige Kombination von Dingen, die ich haben wollte. Aber mal schauen. Das erste... Da wird es schwierig. Onrush war eine positive Überraschung von Spielen dieses Jahr, weil es halt ein Rennspiel war, was technisch gesehen kein Rennspiel ist. Und sehr, sehr innovativ. Und ja, wurde dann ja auch entsprechend damit belohnt, dass es kein Mensch gespielt hat.
Na gut, ist jetzt PS Plus gewesen, ne? Also,
ist jetzt das PS Plus gewesen und ich habe ehrlich gesagt seitdem noch nicht reingeguckt. Kann sein, dass es jetzt ganz positiv ist. Ich würde es definitiv wünschen, weil es ist ein ziemlich cooles Spiel und auch dir als Arcade-Renn-Fan kann ich es durchaus ans Herz legen, weil es ist zwar nicht das, was du möchtest, aber es ist zumindest etwas, was sich dann es ist zumindest etwas, was sich bei Rennspielen dann positiv abhebt, ohne eine Rennsimulation zu sein und ein und sehr arcade-lastig zu sein.
Naja, gut. Dann schließen wir das damit einfach mal ab.
Ja, ja. Ich meine, es ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch immer wieder positive Überraschungen aus dem Nirgendwo geben wird. Auch bei AAA-Sachen. Es wäre halt nur schöner, wenn das öfter passieren würde.
Ja, es muss nicht immer die x-te Fortsetzung sein. Man kann ja auch mal einen neuen Titel bringen mit einer neuen Idee, also die ja, sinnvoll
ist. Das ist dann
ist.
Wichtig, das ist dann wichtig. Sie können eine neue, nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine neue Idee dahinter. Das ist das
ja, Wichtige. Ja, was auch Sinn macht halt. Ne? Ich meine, jetzt nicht sagen, hier, ich möchte jetzt ein Battle Royale-Spiel mit RPG-Elementen drin haben und Open World. Dann, ja, das macht vernünftige Spiele, Leute, mit einer kreativen Idee dahinter. Das ist, die Idee macht das Spiel.
Ja, ja. Ja. Macht und vernünftige Spiele, die man nicht zusammenfassen kann mit es ist X, aber mit Y.
Ja, das ist sehr, sehr gut formuliert. Ja, ja,
außer ist genau. Es wirklich, außer du gehst wirklich in die Tiefe. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich habe ein Spiel, es ist wie Splinter Cell, aber mit Twisted Metal. Dann sage ich, okay, zeig mir, was du zu bieten hast. Aber ja, halt, es muss dann halt wirklich sowas sein.
Im Grunde muss es ein Spiel sein, was wie dieses vergleichbar ist. Also wenn du sagst, es ist wie X, dann war X schon mal irgendwie so einflussreich, dass es irgendwas ausgesetzt hat. Also ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wie ich Katamari Damashi irgendwie beschreiben sollte, außer es ist wie Katamari Damashi.
Ja, und sowas
ist halt dann natürlich
auch cool. Von daher, ja, irgendetwas einfach, wo man nicht sofort ein genaues Bild davon hat, was das Spiel dann im Endeffekt ist.
Genau. Ja, und damit, ja, das war's, ne? Verabschieden wir uns.
Sagen, ja, ja, ich denke, wir fahren. Ich schätze mal, ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen, aber ich schätze für dieses Jahr, zumindest was Podcasts angeht.
Ja, wahrscheinlich die letzte.
Wahrscheinlich schon. Also, wir wissen es nicht ganz genau, vielleicht kriegen wir zwischen den Tagen noch was hin. Ja. Wahrscheinlich eher nicht.
Unwahrscheinlich, aber naja, man weiß ja nicht.
Aber dann geht's nächstes Jahr weiter mit vielen tollen Podcasts.
Ja! Yay! Ja, dann hört beim nächsten Mal wieder zu, wenn es heißt hier. Wir machen den Gamma-Nur-Cast. Ja. Alles klar, tschüss.
Alles klar, bis dann, ciao.
Ciao.